Meine Lesung.
Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute spreche ich mit dem Autor Jan Giesmann. Hallo Jan, stell dich doch einfach mal vor.
Hallo, ja, ich bin Jan Giesmann. Ich komme aus Hamburg bzw. wohne in Hamburg, bin Mitte 20 und Self-Publisher im Fantasy-Bereich.
Aus welchem Buch liest du heute?
Ich lese heute aus meinem Debütroman Der Orden der Geweihten mit dem Untertitel Die Verräterin, weil es der erste Band einer Reihe werden oder ist.
Ah, das klingt schon wieder sehr spannend. Magst du gleich mal anfangen?
Ja, sehr gern. Ich beginne einmal mit dem Prolog. Der ist nämlich extra so geschrieben, dass man direkt weiß, was für ein Buch man vor der Nase hat, wenn man den liest. Und dann beginne ich direkt mal mit dem. Wie beginnt eine Geschichte? Mit einer Prinzessin? Eingesperrt auf einen Prinzen mit edlem Ross wartend? Mit einem Jungen aus einem kleinen, unbedeutenden Dorf, der das Zeug zum Helden hat, aber erst noch geformt werden muss? Unsere Geschichte begann anders. In einem Meer aus Blut, nach einem Gemetzel, das als größter Sieg in die Chroniken eingehen sollte. Sie hielten uns für erhabene Krieger. Sie hielten uns für Helden. Schon makaber, wie ein das Töten beliebt und geachtet machen kann. Verstörend, dass der Weg zum Ruhm mit Leichen gepflastert ist. Wir waren keine Helden. All diese Männer haben dem Tod ins Auge gesehen und für ihr eigenes Überleben gemordet. Sie haben Leben gerettet, indem sie es anderen genommen haben. Wir sind aus dem Schatten gekommen und in die Dunkelheit gegangen. Es ist ein schmaler Grat zwischen Respekt und Furcht. Wir befanden uns immer dazwischen. Die Geweihten wurden als dritte Macht zu Staat und Kirche gegründet, nur der Gerechtigkeit und dem Frieden verschrieben. Aber so leicht ist das nicht. Es war närrisch, daran zu glauben, dass sich die Welt in Gut und Böse einteilen lässt. Es macht uns nicht zu Kriegern der Gerechtigkeit, nur weil wir dafür kämpfen, was wir für richtig halten. Seit mehr als 200 Jahren sind wir nun die Eliteeinheit des größten Reiches der Geschichte, die beste Truppe aller Zeiten. Wir sollten das Licht bringen, aber Stahl vermag die Welt nicht zu verändern. Macht übt auf uns alle dieselbe Verlockung aus und nur wenige können ihr widerstehen. Werden wir es schaffen, die Welt ein Stück besser zu machen? Oder werden wir durch unsere Taten nur noch mehr Schatten beschwören? Mit jedem, den wir töten, wird der Feind stärker. Er ist keine Person, keine Kreatur, keine reale Existenz. Es ist nicht möglich, für das Gute zu kämpfen. Es ist paradox, dies zu versuchen, denn Mord wird nie der Pfad des Guten sein. Um Helden zu werden, müssen wir unsere Waffen ruhen lassen. Um Helden zu werden, müssen wir die Kunst der Diplomatie über unsere kämpferischen Fähigkeiten stellen. Aber wo beginnt eine Geschichte? Sie beginnt am Anfang. In diesem Fall hätte sie nie beginnen dürfen. Aber sie tat es. Und sie setzte eine Welle von Ereignissen in Gang, die wir niemals hätten aufhalten können. Die Geschichte begann hier, in der Dunkelheit unserer Zivilisation. Ich fange dann mit einer Szene an, wo es um die Protagonistin geht. Szene ist tatsächlich, spielt ein ganzes Stück später, ist fast schon in der Mitte des Romans. Und wie es dazu kommt, dass sie sich in dieser Situation befindet, verrate ich jetzt nicht, aber sie wurde von einer relativ großen Truppe von Söldnern gefangen genommen. Weiß auch gar nicht so hundertprozentig warum, hat aber natürlich was mit der Geschichte zu tun. Und sind den ganzen Tag durch einen Wald geritten gemeinsam und sie war auch die ganze Zeit gefesselt. Und jetzt wird es gegen Abend, sie betreten eine Lichtung und sie hat einen kleinen Plan gefasst, wie sie aus dieser Bredouille wieder rauskommen möchte. Und ob das funktioniert, das sehen wir uns jetzt mal an. Die Lichtung war groß genug, einem ganzen Heer Platz zu bieten. Einige wenige Bäume hatten ihre Wurzeln inmitten der Fläche geschlagen und warfen lange Schatten auf das hohe, staubtrockene Gras. Die Söldner schwärmten aus und verteilten sich, sprangen aus den Satteln, begann lachend ihr Gepäck abzuladen und die Pferde zu trinken. Silana wurde grob zu einem der wenigen Bäume gezerrt und auf den Boden gezwungen. Die Seile, mit denen sie gefesselt war, wurden von den Reitern gelöst und an zwei dicken Ästen befestigt. Ihre Arme wurden dabei schmerzhaft in die Höhe gerissen und sie musste sich strecken, um noch einigermaßen sitzen zu können. Es hätte kein Problem dargestellt, sie einfach nur festzubinden, aber die Söldner schienen sich wenig aus ihrem Komfort zu machen. Sie beschwerte sich nicht, hockte ruhig da und beobachtete die Männer, die sich in kleinen Grüppchen sammelten. Sie klaubten Äste und Steine zusammen und versuchten ein Feuer zu entzünden, das sich nicht sofort auf die trockene Umgebung ausbreitete. Nach wenigen Anläufen gelang es ihnen. Schon bald quoll dunkler Qualm aus rötlich züngelnden Flammen und stieg in den Himmel, der sich immer weiter verdunkelte. Der Hauptmann hatte zwei Männer beauftragt, sie zu bewachen, doch beide machten bereits nach einigen kräftigen Zügen Branntwein keinen allzu kompetenten Eindruck mehr. Außerdem sank ihr Interesse an der Wacheinheit mit jedem Schluck beträchtlich. Hätten sie gewusst, wen sie hier bewachten, ihre Aufmerksamkeit wäre deutlich höher gewesen und wahrscheinlich hätten sie ganz auf den Konsum von Alkohol verzichtet. Zumindest wenn sie klug waren. Das wagte Silana mittlerweile zu bezweifeln, denn die Themen, über die sie sich unterhielten, waren noch wohlwollend umschrieben, nannte man sie gewaltverherrlichend und sexistisch. Oft kombinierten sie beide Gesprächsbestandteile auf äußerst kreative Weise und trieben der jungen Frau abwechselnd Schamesröte und Blässe ins Gesicht. Schließlich ertrank die Sonne vollständig im Meer der Nacht und ein matter, trostloser Mond beherrschte nun den schwarzen, vereinzelt von Sternen übersäten Himmel. Silanas Kopf war ihr auf die Brust gefallen. Sie atmete ruhig und die Augen hatte sie geschlossen. Nach einer Weile hatte sie eine Möglichkeit gefunden, sich trotz der Fesseln einigermaßen bequem hinzusetzen. Die junge Frau erweckte den Anschein zu schlafen, doch eigentlich lauschte sie nur dem Gelage und den immer obszöner werdenden Themen ihrer beiden volltrunkenen Bewacher, deren Frauenkenntnisse sich auf einige besonders billige Nutten zu beschränken schienen. Zwischenzeitig unterhielten sie sich sogar über Silana. Höflicherweise allerdings erst, als sie bereits annahm, dass sie eingeschlafen war. Das Gespräch war oberflächlich und direkt. Bei einer etwas anderen Wortwahl wäre es vielleicht sogar schmeichelhaft gewesen. Dennoch hatte die junge Geweihte stets das Verlangen, ihnen ihre Meinung zu ihren Ansichten zu geigen. Vorzüglich mit einer Klinge in der Hand und nicht gefesselt. Die Umstände erlaubten ihr leider keine offene Ansprache dieses sensiblen Themas. Sie würde noch ein wenig warten müssen, dann käme sicherlich jemand, der sie belästigte. Sie hoffte inständig, dass der Hauptmann beteiligt war, denn sonst war es möglich, dass ihr Plan nicht nur scheiterte, sondern sie noch tiefer in ihre Gefangenschaft zog. Zwar waren ihre Augen geschlossen und sie tat weiterhin so, als würde sie schlafen, gleichzeitig hatte sie jedoch die Ohren gespitzt. Sie hörte auf jedes Wort und versuchte individuelle Schwächen zu finden. Umso länger sich der Abend hinzog, desto tiefsinniger wurden einige Gespräche. Unter Alkoholeinfluss schienen zumindest einige wahre Philosophen zu werden. Eine Gruppe diskutierte über Gott, während andere weiterhin mit ihren Gefechten, Narben und weiblichen Errungenschaften prahlten. Gerade die religiösen Themen interessierten Silana, denn sie hatte vor, ihren eigenen Glauben gegen sie zu verwenden. Es war teilweise wirklich grotesk, wie wenig die Handlungen der Männer mit ihren Ansichten und Geboten übereinstimmten. Sie suchten immer wieder Ausflüchte, um Taten als von Gott gewollt zu interpretieren. Dennoch, in einem waren sie alle gleich. Sie fürchteten die Hölle und die Wesen, die sie Dämonen nannten. Es war interessant, den Gesprächen zu lauschen und zu erkennen, wie viel Angst diese gestandenen Männer doch hatten. Zwar versuchten sie stets, diese vor ihren Kameraden zu verbergen, aber der Alkohol und die Macht dieser Unsicherheit zeigte ganz deutlich, wie schwach sie sich ihr gegenüber fühlten. Gleichzeitig verdeutlichte diese Angst auch den Weg der Kirche, ihre Anhänger hörig zu machen. Diene Gott und werde belohnt oder verleugne deine Bestimmung und leide in der Hölle. Einfach, aber effektiv. Silana spürte, wie einer ihrer Bewacher sie beobachtete und begann nun mit ihrem Schauspiel. Immer wieder warf sie verstohlene Blicke zu einem von ihnen und sah jedes Mal in dem Moment weg, als er zu ihr blickte. Allerdings spät genug, dass er noch bemerken musste, wie sie ihn heimlich beäugte. Bereits beim ersten Mal stahl sich ein Lächeln auf sein Gesicht und er sah erneut weg, damit sie zu ihm lugte. Das Spiel ging weiter, bis der Kämpfer begann, sich im Schritt zu kratzen. Silana drehte sich der Magen um, als er näher kam und sich vor ihr aufbaute. »Lass mich in Ruhe«, rief Silana in dem Moment, als er den Mund öffnete, um etwas zu sagen. Ihre Stimme war schrill und voller Abscheu. Sie war laut genug, um die Gespräche zum Verstummen zu bringen und die Aufmerksamkeit der Männer auf die Gefangene und ihren Bewacher zu lenken. Der blitzte sie zornig an. »Was ist da los?« fragte der Anführer der Söldner harsch und erhob sich. Er kam näher.
»Die Kleine wollte mich verführen«,
rechtfertigte sich der Söldner und gestikulierte wild mit den Armen.
»Natürlich«,
spiel ihm Silana sarkastisch entgegen. »Wer würde dich denn verführen wollen, wenn dein Herr in der Nähe ist?« Die Kämpfer, die gespannt lauschten, brachen in Gelächter aus. Einige riefen wüste Bemerkungen. Andere forderten ihren Anführer auf, sich gebührend um die Gefangene zu kümmern, was auch immer gebührend sein sollte.
»Ich werde mich doch nicht an so ein Weib verschwenden«, versuchte der Hauptmann aus der Sache herauszukommen,
aber dafür war es langsam zu spät. Die Falle war zugeschnappt und er hatte keine Chance, sich Silana zu verweigern, ohne sich zum Gespürzern Untergebenen zu machen. Die erste Schlacht war gewonnen. Silana ließ zu, wie er das dunkle Haar ins Gesicht fiel und das grimmige Lächeln verdeckte, das seine Worte hervorrief.
»Sieht so aus, als dürften wir. Allerdings werde ich mich nicht einfach zu dir gesellen. Wie wär's mit einem kleinen Kämpfchen vor unserem Tänzchen?«
Es war dem Hünen anzusehen, dass ihn ihre Worte verunsicherten. Ihm musste klar sein, dass er ein Risiko einging, wenn er sich auf einen Kampf einließ. Andernfalls würde er jedoch aus der Angelegenheit nicht ohne erheblichen Ansehensverlust herauskommen. Das war schlecht für die Moral der Truppe, aber gut für Silana. Dennoch versuchte er es.
»Du bist gefesselt. Was willst du gegen mich tun?«
»Treten. Beißen.
Spucken«, gab sie ruhig zurück. »Oder ich könnte dir eine Nacht bescheren, die du nie vergessen wirst.« Ihre Stimme war zuckersüß, lockend, und gleichzeitig ging eine zärtliche Bedrohung von ihr aus. Es gab kein Zurück für ihn, und es erfreute sie zu sehen, wie er sich doch sträubte. Nun sah er ein, dass es doch keine so kluge Idee gewesen war, seine Kämpfer nicht über die Identität seiner Gefangenen aufzuklären. Aber jetzt war es zu spät dafür.
»Ich prügel mich nicht mit Weibern«, versetzte er ihr. »Ich stelle nur gerne andere Dinge mit ihnen an.«
»Das nennst du prügeln? Ein Bär von einem Mann gegen ein kleines Mädchen? Das ist doch sicher kein Problem für dich und es kann sich wirklich lohnen. Wie sehen das denn deine Freunde?«
Sie pokerte hoch, aber eine andere Wahl blieb ihr ohnehin nicht. Gelächter brach aus und die Söldner zollten ihr entweder Respekt oder hielten sie für übergeschnappt. Beides war ein gutes Zeichen.
»Traust du dich etwa nicht, dich mit einem Mädchen zu schlagen, Rosa?«
Mental hatte sie bereits gewonnen. Jetzt musste sie ihn nur noch körperlich besiegen, was nicht einfach werden würde, denn der Krieger sah nicht aus, als stünde ihm seine erste Schlägerei bevor. Hoffentlich hatte sie sich nicht übernommen. Der Blick des Hauptmannes war vernichtend, und obwohl er hier der Einzige war, der wusste, wie elitär die Ausbildung seiner Gegnerin war, nickte er grimmig.
»Macht sie los«,
herrschte er ihre zwei Wächter an, die grinsend auf die gefesselte Geweihte zutraten. Es dauerte einige Momente, bis die Fesseln gelöst waren und einer der Männer raunte:
»Zu den Klugen gehörst du ja nicht gerade, was?«
Seine Lippen gaben dunkel verfärbte Zähne frei, zwischen denen mehrere Löcher klafften. Silana hob eine Braue und verkündete laut: »Nein, ich möchte die Nacht nicht mit dir verbringen, mich interessiert nur dein Hauptmann.« Dröhnendes Gelächter erklang und dem Soldat schoss das Blut in den Kopf. Die junge Geweihte schob ihn sanft zur Seite und erhob sich taumelnd. Alle Augen waren auf sie gerichtet, wobei nur ein einziger der Männer nicht belustigt wirkte. Der Hauptmann musterte sie abschätzend. Sein Blick verriet eine Mischung aus Wut und Respekt, obwohl Ersteres deutlich überwog. Nervös rieb er sich die Hände, leckte mehrmals über die spröden Lippen und lockerte mit rotierender Bewegung die Schultern. Seine Züge waren angespannt. Muskelberge wölbten sich unter seinem dunklen Wams, als er den breiten Gürtel, an dem Silanas Waffe ihr Dasein fristete, öffnete und achtlos in das trockene Gras fallen ließ. Er vollführte einige Fausthiebe in der Luft, die einem Bären den Kiefer gebrochen hätten. Silana trat auf ihn zu, senkte den Kopf etwas und sah ängstlich in seine Richtung. Eine Geste, mit der sie wieder Unsicherheit simulierte. Schauspielerei hatte sie neben ihrer Kampfausbildung häufig trainiert und sie war zu einem Spezialgebiet geworden. Wenn ihr Plan aufgehen sollte, dann musste sie ihren Gegner provozieren. Das hatte bisher ganz gut funktioniert, aber der schwerste Teil kam jetzt.
Sie trat langsam einen Schritt auf den deutlich größeren Mann zu. Bedacht tat sie es widerstrebend, als sei sie nun nicht mehr so sicher, gegen ihn kämpfen zu wollen. Was mochten die anderen Söldner wohl von ihr denken?
»Bereit, Kleiner?« fragte der Hauptmann und hob die Fäuste.
Silana nickte knapp und die Zuschauer stimmten einen Schlachtengesang an. Sie hob die Arme und nahm absichtlich eine laienhafte Kampfhaltung ein, die offenbar so lächerlich wirkte, dass raus Gelächter erklang. Der Hauptmann näherte sich erstaunlich langsam und ließ sich nicht zu einem vorschnellen Angriff verleiten. Seine Söldner feuerten ihn an, wollten sehen, wie er die vorlaute Gefangene zu Boden schickte. Und vielleicht war es auch dieser Ansporn, der ihn zum Schlag ausholen ließ. Sein Angriff war langsam wie eine segellose Fregatte, gewaltig wie ein Kavallerieangriff und vorhersehbar wie das Ende einer Kneipentour. Silana wich nach hinten aus und stürzte beinahe. Dabei ließ sie einen überraschten Schrei aus und hob schützend die Unterarme vors Gesicht. Dann beugte sie den Körper, um eine möglichst geringe Angriffsfläche zu bieten und lugte an ihrer übertriebenen Deckung vorbei zu dem Hauptmann. Den nächsten Schlag zögerte er hinaus, verfolgte ihre Schritte und hielt sich auf relativ weite Distanz, was nur zum Teil seiner höheren Reichweite zuzuschreiben war. Sein Gesicht war vor Anspannung verzerrt und jeder Muskel zum Zerreißen gespannt. Plötzlich stieß er vor. Erneut wich sie aus, nun zur Seite und ging sofort wieder auf Abstand. Wenn sie sich einige Male nicht treffen ließ, würde seine Konzentration nachlassen. Der Hühner war so angespannt, dass er deutlich zu viel Kraft verschwendete. Wieder griff er an, dieses Mal entschlossener, und zwang Silana zu einem Ausweichmanöver, das sie nicht mehr als glücklichen Reflex tarnen konnte. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie sich einige Zuschauer überraschte Blicke zuwarfen. Die Nervosität ihres Gegners stieg, sein Atem beschleunigte sich und Schweiß stach ihm in die Augen. Ihm musste klar sein, dass weit mehr auf dem Spiel stand als ihr Körper und seine Ehre. Er begann auf und ab zu hopsen, versuchte es mit Kombinationen, denen sie problemlos auswich. Silana verzichtete nun vollständig auf ihre Deckung, verließ sich auf Reflexe und reizte ihn so noch mehr, was seine ohnehin nicht sonderlich hohe Zielgenauigkeit zusätzlich beeinträchtigte. Ohne Vorwarnung ging sie in den Angriff über, unterlief einen weiten Schwinger und warf sich mit der Schulter gegen seine Brust, während sich ihr linker Fuß hinter den ihres Gegners hakte und ihn blockierte. Der Hühner ruderte kurz mit den Armen, stürzte dann rücklings zu Boden. Silana rollte sich über ihn ab und stand wieder. Der Gesang war abrupt verklungen. Die Männer starrten sie fassungslos an, während sich betont entspannt das Haar aus dem Gesicht strich. Schnaufend kam der Hauptmann auf die Beine, lockerte seine Schultern und ging dann mit der Aggressivität eines tollwütigen Bären auf Silana los. Diese wich zwei ungezielten, von Wut gelenkten Hieben aus und verpasste ihm einen Tritt gegen die anfälligen kurzen Rippen. Während der Hühner nach Luft schnappte, riss sie ihr Bein hoch, ohne es abgesetzt zu haben, und trat ihm gegen das Kinn, was ihn erneut zu Boden stürzen ließ. Silana hielt den Fuß noch einige Momente auf Kopfhöhe des Hauptmanns, der sie selbst um weit mehr als ein Haupt überragte. Alles war ruhig. Gar der Wind schien die Luft angehalten zu haben. Dann, nur Augenblicke, nachdem sie ihr Bein wieder abgesetzt hatte, erklang das metallische Zischen. Die Schwerter gezückt, schlossen die Söldner den Kreis um die Gefangene, die still dastand. Der Hauptmann erhob sich scheppernd, starrte wutentbrannt in Silanas Richtung. Brabbelte unverständlich, renkte sich mit einem lauten Knacken den Kiefer wieder ein und keifte sie dann an. »Du kleines Miststück!« Er machte einen Satz zur Seite, griff nach Silanas Schwert, zog es und sprang wieder auf sie zu, während er nach ihrem Hals schlug. Ja, und da ist ein Cut.
Das war jetzt sehr spannend.
Danke.
Macht Lust auf mehr, aber da müssen wir dein Buch kaufen, um zu erfahren, wie es weitergeht, ne?
Das ist ärgerlich, ne?
Nein, das ist natürlich nicht ärgerlich, das war jetzt nur Spaß, ne? Es ist jetzt ärgerlich für mich, dass du bei der Szene jetzt aufgehört hast.
Ich habe für dich aber noch eine zweite Szene vorbereitet, oh, keine Sorge.
Ich freue mich. Aber jetzt sprechen wir erstmal über deine Figuren. Erzähl doch so ein bisschen mal was. Stell mal deine Figuren einfach mal vor.
Also Silana, von der wir jetzt ja ein bisschen was gehört haben, ist die Protagonistin. Und mir war es wichtig, also sie ist halt Teil des Ordens. Sie ist eine Kriegerin, sie ist ihr Leben lang dafür ausgebildet worden. Und Mir war es wichtig, eine starke weibliche Protagonistin zu haben, die gleichzeitig aber nicht einfach nur irgendwelche, ich sag mal, Männerklischees dann irgendwo erfüllt, sondern eben ihre eigenen Vorteile hat. Also beispielsweise, dass sie häufiger mal unterschätzt wird, dass sie halt mit diesem Schauspiel gerade in den ein oder anderen Mann dann auch mal in Sicherheit wiegt und einfach mal häufig ein bisschen klüger ist als ihr Gegenspieler. Das war mir bei ihr halt sehr, sehr wichtig. Sie ist nicht alleine. Sie hat einen Gegenpart sozusagen, einen männlichen Gegenpart, der, ich habe ja hier auch teilweise so ihre Ansicht von Religion mit einfließen lassen, weil ein großer Gegenspieler eben die Kirche ist. Und der, mit dem sie aber zusammenarbeitet, der ist gläubig. Also ich habe beide Seiten dann hervorgehoben. Einmal sie als Atheistin und einmal er dann eben als Gläubiger. Und der unterstützt sie dabei. Zusätzlich hat sie Unterstützung von einem Seelenschmied. Seelenschmiede sind Personen, die Waffen mit den Geweihten sozusagen verbinden. Also jeder Mensch, jeder Kämpfer hat seinen eigenen Stil. Und er sorgt dafür, dass sozusagen dieser Stil von der Waffe unterstützt wird. Das heißt, dass sie im richtigen Moment etwas leichter wird oder auch ein bisschen schwerer wird, dass sich der Luftwiderstand verändert. Das ist sozusagen die Magie in dem Roman, dass diese Waffen halt so beeinflusst werden können. Und das sind die drei Protagonisten. Es gibt noch einen Gegenpart dazu. Das ist tatsächlich dann auch aus dem zweiten Part, wo, also Silan, das heißt ja nicht umsonst, der Roman heißt ja nicht umsonst, die Verräterin, wird halt als Verräterin gebrandmarkt und wird von ihrem eigenen Orden auch gejagt. Und die andere Hauptfigur ist derjenige, der damit beauftragt wird, sie zu jagen.
Jetzt musst du uns noch verraten, wo das Buch spielt. Gibt es einen ganz bestimmten Ort?
Also es gibt eine eigene Welt. Also es spielt nicht in unserer Welt, es ist eine Fantasy-Welt, die ich dafür mir ausgedacht habe, die es schon für mich schon seit einigen Jahren gibt. In dem Roman selbst ist auch eine Karte mit drin, die ich dafür extra entworfen habe, dass man eben auch entsprechend sieht, wo die Figuren in dem Moment sind, wo es gerade spielt. Und genau, also es ist eine eigene Welt, es hat eben diesen Orden, es hat hat Könige, Königreiche, und hat dann eben auch die Kirche. Und das sind halt sozusagen drei Pole, die halt sozusagen miteinander agieren.
Mit der Karte, das finde ich total klasse. Dass man da nochmal nachschauen kann, finde ich super.
Ja, es kam tatsächlich etwas später. Ist jetzt bei der neuen Auflage ist die Karte direkt mit drin. Weil ich halt auch das Feedback bekommen habe, Mensch, so eine Karte gehört halt irgendwo ins Fantasy-Buch mit rein. Und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, jetzt entwerfe ich eine. Und in der neuen Auflage ist sie dann auch gleich direkt in Farbe mit drin.
Ja, das ist schön. Das ist toll. Magst du gleich mal weiterlesen? Also ich muss jetzt wissen, wie es weitergeht. Also ich weiß, du liest ja an einer anderen Stelle, aber ich bin jetzt sehr neugierig.
Dann sehen wir uns doch mal den an, den der Orden schickt, um sie aufzuhalten.
Ja, sehr gerne.
Der junge Mann heißt Arulan, ist 20, also durchaus recht jung, hat noch nie einen Auftrag gehabt und ist der Schüler des Schwertmeisters. Hat also sehr ausgeprägte Fähigkeiten, hat aber noch nie so einen Auftrag ausgeführt. Und er jagt Silana nicht alleine, sondern bekommt ein paar Leute an die Hand. Und die gehören zur ersten Garde. Das ist sozusagen eine eigene Einheit innerhalb dieses Ordens. Und die sind eher dafür bekannt, dass sie mehr Assassinen als Krieger sind und entsprechend natürlich auch etwas andere Ansichten von Ehre haben. Und jetzt ist der Moment, wo er das erste Mal auf die Person trifft, mit denen er jetzt zusammenarbeiten soll, beziehungsweise die er führen soll. Um einen möglichst kraftvollen Auftritt zu demonstrieren, stieß er die Tür zu dem Raum, in dem seine Einheit auf ihn wartete, etwas zu stark auf, sodass sie krachend auf eine Säule dahinter traf. Zumindest konnte er sich nun der Aufmerksamkeit sicher sein. So unbeeindruckt, wie es ihm möglich war, ließ er seinen Blick durch den Raum schweifen, während die Tür hinter ihm ins Schloss fiel. Er stand drei Männern und einer Frau gegenüber, gerüstet, dunkel gekleidet, mit steinernen Mienen. Er spürte, wie ihre Blicke an ihm hinab und wieder hinaufwanderten und entschloss sich, sie auf die gleiche Art zu begrüßen. Der kräftigste von ihnen lehnte an einer Säule, hatte die muskulösen Arme vor der Brust verschränkt und der dunkle Vollbart unter dem Kinn war geflochten. Seine tiefliegenden Augen musterten ihn nicht minder eindringlich, wie die grünen Augen des schlanken Mannes, der Arulan am nächsten stand. Der große, blonde Gardist hatte ein spitzes Kinn und dünne Augenbrauen, die zum Teil von Haarsträhnen verdeckt wurden. Die Seiten seines Schädels hatte er sich kahl rasiert. Der dritte Kämpfer saß völlig entspannt auf einem Sessel in der Ecke und hatte die Hände zu einer Raute geformt. Er war der jüngste unter ihnen, etwa in Arulans Alter, und obwohl auch er versuchte, seinen Befehlshaber genau zu mustern, wich er dessen Blick doch aus. Die größte Aufmerksamkeit erregte allerdings die einzige Frau in der Einheit. Sie war zweifellos attraktiv, was Arulan sofort aufgefallen war, aber ebenso kühl und berechnend. Das blonde Haar hatte sie hochgesteckt und ihr schlankes Gesicht zeigte keine Gefühlsregung. Gut, dann haben wir uns jetzt alle ausgiebig angestarrt. Die junge Geweihte war über die Kraft seiner eigenen Stimme überrascht. Mein Name ist Arulan, das sollte euch bereits bekannt sein. Ich bin der Meisterschüler unseres Schwertmeisters Ivatil und werde in dieser Mission euer Befehlshaber sein. Mir ist bewusst, dass es dort draußen Menschen gibt, die mit meinem Alter ein Problem haben und daher meine Eignung anzweifeln. Ich nehme nicht an, dass ich hier Personen gegenüberstehe, die solchen trügerischen Maßstäben Aufmerksamkeit schenken. Er ließ den Blick über die Gesichter seiner Einheit streifen. Niemand sagte etwas. Wie ist dein Name? Sprach Arulan den Vollbärtigen an. Er war sicherlich bereits Ende 30 und ihm traute der Meisterschüler am ehesten zu, dass er ein Problem damit hatte, wenn sein Befehlshaber knapp halb so alt war wie er selbst. Mein Name ist Brock, brummte er und seine Stimme hatte die Intensität eines Erdbebens. Nicht unpassend, gestand Arulan und musterte den breitschultrigen Mann. Er war die Art von Kämpfer, die man anwarb, wenn man einen Bären einschüchtern wollte. Ganz anders als der blonde Mann mit der eigenwilligen Frisur, der als nächstes vortrat. Ich bin Zergan. Stolz ließ seine Brust anschwellen. Das freut mich wirklich, aber zu dir kam ich noch nicht. Zergans Haltung sagte etwas zusammen, doch ein mädchenhaftes Kichern zog die Aufmerksamkeit Arulans auf sich. Und dein Name? Er wandte sich an die Frau, die ihre langen Beine überschlagen hatte und süffisant und herausfordernd zugleich lächelte. Sie machte sich nicht die Mühe, aufzustehen. Leandra, Herr. Ihre Stimme war selbstgefällig und das letzte Wort klang so falsch wie eine bellende Katze. Leandra, dachte Arulan. Wieso kommt mir dieser Name so bekannt vor? Du bist also die, die ein Problem mit Autoritäten hat? Sie hob die Brauen. Sicher nicht, wieso? Wenn du das ja für ein Spiel hältst, dann solltest du dringend deine Einstellung überdenken. Ich halte das nicht, dann sind wir uns ja einig, Leandra. Arulan wandte sich ab und ging auf den Letzten im Bunde zu. Der junge Mann rieb sich nervös die Hände und erhob sich schnell, als er bemerkte, dass er in den Fokus gerückt war. Ich bin Elatil, Herr. Seine Worte wirkten ehrlich und man konnte den Respekt in seiner Stimme vibrieren hören. Es ist mir eine Ehre, Elatil. Arulan gedachte, die loyalen Worte des jungen Mannes zu würdigen. Die anderen sollten gleich wissen, was er erwartete. Dann wandte er sich ab. Ich bin kein Freund langer Reden, sonst wäre ich Bade geworden und nicht Soldat. Jeder von euch weiß, was ich erwarte. Ich kenne euch nicht, aber es muss einen Grund geben, warum ihr hier seid. Ihr sollt euch beweisen. Ich werde euch die Gelegenheit dazu geben. Die Reaktion auf seine Worte hätte unterschiedlicher nicht sein können. Während Elatil eifrig nickte und Brocks Gesichtsausdruck angespannt und entschlossen war, Zerger nickte und Leandra wirkte, als gehe sie das alles gar nichts an. Sie wirkte gar etwas gelangweilt und blickte auf ihre Finger hinab. Hat noch jemand etwas zu sagen? Niemand meldete sich. Ich möchte mit jedem von euch einige Worte wechseln, unter vier Augen. Elatil, folgt mir. Der Angesprochene nahm sofort Haltung an und folgte. Er wirkte erstaunlich ruhig, ganz anders, als Arulan sich einen Kämpfer der Ersten vorgestellt hatte. Natürlich, auch sie waren elitär auf ihre eigene Art. Dennoch waren sie eher für den Guerillakampf ausgebildet als für den Dienst in einem Heer. Dafür benötigte man eine andere Art von Soldat. Arulan führte Elatil in einen etwas kleineren Raum, der von zwei wuchtigen Sesseln und einem kleinen Beistelltisch beherrscht wurde. Die schweren Vorhänge waren vorgezogen und zwei Fackeln spendeten unstetes Licht.
»Nimm Platz«, sagte Arulan ruhig. Der Mann gehorchte und ließ sich angespannt in den Sessel gleiten.
Arulan ließ sich Zeit, musterte ihn eindringlich und legte die Hände auf die Lehne des anderen Sessels.
»Was denkst du, warum du ausgewählt worden bist?«
Der junge Mann zögerte und leckte sich unsicher über die Lippen.
»Weil ich ein guter Bogenschütze bin?«
»Und du meinst, ich bräuchte einen guten Bogenschützen für die Mission?«
»Nicht?«
»Doch, ich denke, das kann nicht schaden. Wo bist du ausgebildet worden? Du wirkst nicht wie jemand von der ersten Garde.
Verzeih, das war alles andere als ein Angriff.«
»Danke.«
Arulan sagte nichts, ließ das alles kurz wirken.
»Also, wo bist du ausgebildet worden?«
»Ich war 10 Jahre in einer Ausbildungsfeste bei Bärenstolz, habe dort parallel die Militärische Akademie besucht und habe beides vor 3 Jahren abgeschlossen. Mir wurde angeboten, beim Militär zu bleiben, aber offenbar war auch der Orden auf mich aufmerksam geworden. Meister Albertil war es, der mich hierher brachte und der ersten Garde zuwies.«
Nun war klar, warum der Orden ihn diese Operation zugeteilt hatte. Es ging hier nicht primär um seine Fähigkeiten als Soldat.
»Du warst beim Militär?«
»Ja, Herr.«
»Dann solltest du bestens damit vertraut sein, was ich erwarte.«
»So ist es, Herr.«
Arulan zögerte und wirkte einen Moment unschlüssig.
»Ich brauche jemanden, auf den ich mich verlassen kann, und du wirkst so, als könntest du ein Geheimnis wahren.«
Sein Blick war kalt und fragend, was Elatil dazu veranlasste, leicht zu nicken.
»Ja, wir haben heute einen Tag der fiesen Cliffhanger. Wir gehen nämlich jetzt direkt zu der nächsten Person im Bunde über. Er möchte ja mit jedem einmal sprechen. Und das war jetzt der erste. Und jetzt geht es mit dem zweiten Gespräch weiter.
»Was denkst du, warum du dieser Mission zugeteilt wurdest, Sargan?« Dagadis zuckte die Achseln.
»Der Orden hat scheinbar ein gutes Auge für Talent.«
»Und worin liegt dein Talent?«
Der Blick des Mannes flackerte unstet durch den Raum, als abwehrend die Hände hob.
»Ich bin gut darin, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ich bin geschickt mit der Klinge und ich bin loyal.«
»Wem gegenüber?«
»Nun, der Garde, dem Orden?«
»Euch?«
»Mir?
Was verschafft mir die Ehre?«
Sargan kratzte sich verlegen an der kahlen Kopfseite. Man konnte in seinen Zügen förmlich erkennen, wie er nach einer geeigneten Antwort suchte.
»Ihr seid nun Offizier?«
»Da bist du nicht mir gegenüber loyal, sondern dem System«,
schlussfolgerte Arulan und genoss es, sein Gegenüber weiter aus der Fassung zu bringen.
Er wollte sehen, wie er in Stresssituationen reagierte, aber das war nicht der einzige Grund für dieses Verhör.
»Nun, ihr seid der Meisterschüler von Albertil.
Allein das ist eine große Leistung. Ich habe großen Respekt vor dem, was ihr erreicht habt in eurem Alter.«
»Verwechselst du Respekt mit Loyalität oder versuchst du mir zu schmeicheln?«
Sargan zuckte zusammen. »Gibt es bei euren Fragen überhaupt eine richtige Antwort?«
Arulan ließ sich entspannt in den Sessel sinken.
»Ich habe kein Interesse an einer richtigen Antwort. Ich brauche jemanden, der nicht nach ihr sucht, sondern mir die Wahrheit sagt. Habe ich so einen Mann vor mir sitzen?«
Der letzte Satz ließ den Gardisten langsam wieder an Haltung gewinnen.
»Das habt ihr, Herr.«
Arulan nickte.
»Gut, damit kann ich arbeiten. Ich danke dir für deine Ehrlichkeit. Du darfst gehen.« Kurz wirkte Sargan überrascht, dass er bereits entlassen war, aber Arulan wusste alles, was er wissen wollte.
Aufmunternd nickend entließ er den Mann, der sich erhob und zur Tür stapfte.
»Und übrigens«, die Worte seines Offiziers ließen ihn verharren und den Kopf zu ihm drehen,
»in einer Hinsicht hast du die richtige Antwort gegeben. Der Orden hat ein gutes Auge für Talent.«
»Nimm Platz, Brock.« Arulan deutete auf den Sessel neben sich selbst.
»Ich würde lieber stehen, wenn es in Ordnung ist«,
grollte der Berg von einem Mann, der sicherlich nur mit Mühe zwischen die Armlehnen des Möbelstücks gepasst hätte.
»Wie du möchtest.« Auch Arulan erhob sich wieder.
»Seit wann bist du bei der Garde?«
»Seit 4 Monaten.«
»Was hast du davor getan?«
»Ich war Leibwächter eines Statthalters.«
»Wo lag da das Problem?«
fragte Arulan, dem nicht verborgen geblieben war, wie Brock das letzte Wort in den Raum gespien hatte.
Ich war absolut loyal. Brock wich den Blick seines Offiziers aus.
Ich verstehe. Ein Moment herrschte Stille in dem kleinen Raum und Brock legte seine mächtigen Unterarme auf die Rücklehne seines Sessels.
Geht für dich Loyalität über deine Vorstellung von richtig und falsch?
Ich bin bei der Garde, weil sonst kein Platz mehr für mich war. Der Orden zog mich ab, als ich mich weigerte, einen Befehl auszuführen. Reicht diese Antwort?
Wieso erzählst du mir das? Dir muss bewusst sein, dass das kein gutes Licht auf dich wirft.
Wenn ihr wollt, erfahrt ihr sowieso. Ich habe meine Strafe verbüßt und bin dankbar, dass ich eine neue Chance erhalte.
Welche Art von Befehl hast du verweigert?
Der Sessel knatschte gefährlich, als sich die Muskeln an Brocks Unterarm spannten, während sich seine Miene verfinsterte.
Ich sollte Überzeugungshilfe leisten.
Inwiefern?
Könnt ihr euch vorstellen, was diese Hände mit einem Kinderkörper anstellen können?
Arulan nickte beklommen.
Der Vater des Kleinen auch.
Die Worte blieben wie Nebel im Raum, verteilten sich und gedachten zu bleiben.
Erst das Bersten der Sessellehne zerriss die Stille. Verzeiht! Brock versuchte verzweifelt, die Lehne irgendwie wieder an das Möbelstück zu montieren.
Lasst es.
Es ist in Ordnung. Verzeiht, dass ich nachgefragt habe. Ich kann mit Männern wie dir einiges anfangen.
Da sind wir auch schon beim bei der letzten im Bunde. Kommen wir einmal zu dem letzten Gespräch mit Leandra.
Was ist mit dem Sessel passiert?
Ist kaputt. Arulan schloss die Tür und wandte sich um.
Aber du hast ja glücklicherweise sofort den heilen Sessel entdeckt, Leandra.
Die Kämpferin regelte sich regelrecht auf dem Möbelstück und überschlug grazil die langen Beine.
Hat es einen Grund, dass ihr mit mir ganz zum Schluss sprechen wollt?
Arulan ließ sich Zeit zu antworten und ging langsam auf sie zu.
Vielleicht möchte ich mit dir einfach mehr Zeit verbringen als mit den anderen.
Er wartete ihre Reaktion ab und erkannte ein interessiertes Flackern in ihren Augen. Ihre Lippen formten für den Bruchteil einer Sekunde ein Schmunzeln, bevor ihr Bewusstsein die Kontrolle über ihre Mimik zurückgewann.
Oder es liegt einfach in der Natur einer Reihenfolge, dass jemand der Letzte sein muss.
Ich fand Ersteres amüsanter.
Leider sind wir nicht hier, um uns zu amüsieren. Das ist dir bewusst, oder?
Sie atmete tief durch und ließ sie nicht für einen Moment aus den Augen.
Das werte ich als Zustimmung.
Arulan verschränkte die Arme vor der Brust.
Dir scheint nicht sonderlich wichtig zu sein, mein Vertrauen zu gewinnen.
Es ist mir nämlich sonderlich wichtig, mir euer Vertrauen zu erschmeicheln, korrigierte sie.
Nun war es an Arulan, dein Schmunzeln nicht unterdrücken konnte. Ihm war klar, dass ihr das nicht entgangen war und die selbstgefällige Art, mit der sie ihre Augenbrauen hob, bestätigte ihn zusätzlich.
Wer war der Mann, der dich lehrte, Respekt zu zeigen?
Was lässt euch annehmen, dass es ein Mann war?
Nun, begann Arulan und ließ sich nun doch auf dem zerstörten Sessel nieder. Eine Frau hätte gewiss mehr Erfolg gehabt.
Kurz herrschte Stille und beide maßen sich mit nicht zu deutenden Blicken.
Arulan wusste nicht, was er von dieser Frau halten sollte, aber irgendetwas an ihr faszinierte ihn. Und das war es, das ihn wirklich sorgte.
Seit wann bist du Mitglied der ersten Garde?
Ist das wichtig? Beantwortest du alle Fragen mit Gegenfragen?
Ich bin bei der Garde, seitdem ich 13 bin.
Und vorher?
Sie wich seinen Blick aus, bevor sie antwortete.
Vorher war ich auf dem besten Weg, eine Geweihte zu werden.
Muss ich wissen, was sie von dem Weg abgebracht hat?
Meine Vergangenheit ist Teil von mir. Hätte ich keine Fehler gemacht, würde ich hier nicht sitzen.
Hättest du nicht einiges richtig gemacht, wäre das Ergebnis das gleiche.
Sie schwieg und für einen Moment sahen sie sich in die Augen.
Es war kein romantischer Moment, nicht einmal einer, der von Sympathie durchtränkt war. Es waren einfach zwei Menschen, die versuchten, die Gedanken des anderen zu erahnen.
Hast du eine besondere Begabung?
Sie lachte spitz und sofort fühlte sich Arulan an ihre erste Begegnung für etwas weniger als einer Stunde erinnert.
Wenn ihr jemanden braucht, der Informationen beschafft, die nicht für seine Ohren bestimmt sind, dann bin ich euer Trumpf.
Töten könnt ihr sicher selbst ganz gut.
Du hältst dich also eher für eine Spionin, denn für eine Kriegerin?
Sie zögerte, beugte sich etwas vor.
Ich bin das, was benötigt wird.
damit haben wir auch den zweiten Part zu Ende gelesen oder gehört. Je nachdem, ob ihr ich seid oder nicht. Und kennt jetzt beide Seiten sozusagen. Also einmal den, die Gejagte und einmal den Jäger beziehungsweise die Jäger.
Ja, schade, dass es schon zu Ende ist.
Ja, deswegen habe ich extra ein langes Buch geschrieben.
Kommst du einfach nochmal wieder, würde ich sagen.
Oder so.
Ja, also du bist wieder herzlich eingeladen. Ja, ich fange mal mit meiner ersten Frage an, weil ich bin von Natur aus sehr neugierig. Wie lange hast du an deinem Buch gearbeitet?
Das darf man niemandem erzählen. Also ich sag mal, von der ersten Zeile, die ich darüber geschrieben habe, bis zur Veröffentlichung sind tatsächlich 7 Jahre vergangen. Allerdings war das damals als Kurzgeschichte geplant, was tatsächlich also im Moment immer der Fall ist. Also jeder Roman, den ich schreibe, sind ja 2, ist erst eine Kurzgeschichte, die ich dann irgendwie ausbaue und dann sage, ach ja, ich finde es eigentlich ganz cool, ich mache das weiter. Und hatte zu dem Zeitpunkt noch ein anderes Projekt am Laufen, also einen Roman, den ich geschrieben hatte, der aber auch nie veröffentlicht wurde. Und hatte zwischendurch auch eine Phase, wo ich halt 1,5 Jahre gar nicht geschrieben habe oder nur sehr, sehr wenig. Und tatsächlich brauche ich auch, also ich bin Discovery-Schreiber, also ich weiß tatsächlich selbst nicht, was ich schreibe. Also wenn ich schreibe schon, aber vorher nicht. Habe halt sozusagen die ganze Welt so entdeckt, wie es meine Leser auch tun, was ich sehr, sehr spannend fand. Gleichzeitig brauche es dann aber sehr, sehr viel Arbeit im Nachgang, um das Ganze, ich sag mal, zu schleifen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber weißt du, ich finde das gar nicht so schlimm, wenn ein Buch lange dauert. Also gute Bücher dauern nun mal lange, oder?
Einige, also jeder hat halt so seinen eigenen Stil. Ja. Ich bin niemand, der das plant und dann innerhalb von 3 Monaten runterschreiben kann. Also Riesenrespekt, wer das kann. Das hat definitiv große Vorteile. Ich habe tatsächlich auch damals auch nicht geschrieben, um irgendwann mal zu sagen, ey, guck mal, ich habe ein Buch geschrieben, sondern ich hatte halt einfach Spaß daran. Und da wollte ich mir halt wirklich diesen Spaß bewahren, auch nicht zu wissen, was im nächsten Kapitel passiert. Also klar, man hat dann irgendwann so sein Ziel und okay, da möchte ich hin und der Charakter soll sich so entwickeln, das schon. Aber ich hatte jetzt keinen Kapitelplan, wo ich ganz genau wusste, was im Kapitel passiert. Also ich habe mich häufiger mal selbst überrascht, wenn ich es so zugeben darf.
Das hört sich gut an. Also finde ich interessant. Woher bekommst du deine Ideen?
Tatsächlich ziemlich viel einfach durch Musik. Also ich brauche fast, also ich mag Stille nicht so gerne. Also ich habe fast immer irgendwie Musik auf den Ohren. Ob es jetzt auf dem Weg zur Arbeit ist oder selbst wenn ich nur auf den Balkon gehe und Kaffee trinke. Ja, da lasse ich einfach so die Gedanken ein bisschen schweifen und gegebenenfalls teste ich mal Dialoge im Selbstgespräch. Also auch das, wenn ich alleine bin, natürlich nur. Das finde ich sehr inspirierend. Ich habe gerade in meiner Jugend sehr, sehr viel Kampfsport betrieben, habe auch mich mit Bogenschießen beschäftigt, mit dem Schwertkampf. Fand das halt auch super wichtig, das so irgendwo mit einzubauen und auch so nicht nur Bewegung oder sowas dann da drin zu haben, sondern auch einfach so die Psychologie des Kampfes. Und wenn man dann einen Charakter erstellt, der halt so ausgebildet wurde, der sein Leben lang nichts anderes gelernt hat, als zu kämpfen, dann finde ich das schon immer sehr inspirierend, sich einfach mit dem Charakter zu identifizieren und einfach zu überlegen, der hat jetzt die und die Situation, wie würde der reagieren? Und ich denke halt sehr, sehr viel darüber nach. Also jede freie Minute bin ich irgendwie in Gedanken dabei, was für die Mitmenschen in meiner Umgebung manchmal mega nervig ist. Ich beschäftige mich sehr, sehr viel damit und Musik hilft mir weiter oder auch einfach mal irgendwo. Ich bin in Goslar geboren, das ist eine Kleinstadt, die auch eine Kaiserpfalz hat, noch Teile der Stadtmauern sind noch da, da ist der Harz in der Nähe, da sind sehr, sehr viele ältere, sehr inspirierende Orte. Und wenn ich da bin, dann schreibe ich gerne. Ich habe jetzt in dem neuen Roman habe ich eine Szene geschrieben, da war ich in Lübeck. Ich habe Angst, dass ich eine falsche Kirche nenne und dann ausgelacht werde. Also ich war in einer großen Kirche in Lübeck und das hat mich so fasziniert, dass ich danach wirklich so eine Riesenszene in dem neuen Roman, der jetzt im Moment im Lektorat ist, geschrieben habe. Und an dem Tag mir die komplette Götterwelt ausgedacht habe. Nur weil ich eben da saß und wirklich da auch drin saß und mir gedacht habe, also auch der Moment, wie war das früher, wenn man hier jetzt saß, wenn man, da war ja auch, die Religion hat noch einen anderen Stellenwert gehabt. Wie ist das, wenn man, wenn vielleicht der Feind vor der Stadt ist, wenn man weiß, man wird überrannt, wenn man mit seiner Familie da Zuflucht gesucht hat, in diesen dicken, innerhalb dieser dicken Mauern mit dem riesenhohen Dach, wo man sich irgendwie gleichzeitig sicher als Gemeinschaft fühlt und trotzdem diese Angst. Das sind halt so Momente, die halt unfassbar inspirierend sind. Und von so einem Moment von 5 Minuten kann ich halt durchaus auch mal 3-4 Kapitel zehren.
Hört sich total interessant an. Also gerade die Geschichte mit Lübeck finde ich sehr schön. Wo schreibst du? Hast du ein Schreibzimmer oder sitzt du irgendwo draußen und lässt dich inspirieren und schreibst dann, oder auf der Couch, am Küchentisch?
Also meine Wohnung ist tatsächlich so eingerichtet, dass ich sehr unterschiedliche Orte habe. Also ich kann auf dem Balkon schreiben, ich habe so einen etwas höheren Tisch, wo ich dann auch so Barhocker dran habe, da kann ich auch dran sitzen. Ich kann mich hier aber auch hinstellen und schreiben. Ich habe so eine, wie so eine Psychologenliege, wo man sich auch noch mal ganz gut hinsetzen kann, um zu schreiben. Und am liebsten schreibe ich tatsächlich eigentlich irgendwo außerhalb. Also ich arbeite ja auch Vollzeit und da muss man natürlich auch immer schauen, wo nimmt man sich die Zeit, ohne dass dann auch privat dann zu viel fehlt oder dass meine Freundin mir dann aufs Dach steigt und sagt, Mensch, hier, wir haben uns jetzt irgendwie seit 3 Tagen zwar gesehen, aber nicht miteinander gesprochen. Und da machen wir das häufig so, dass wir irgendwo in ein Einkaufszentrum beispielsweise fahren oder irgendwo, wo sie Zeit verbringen kann und ich setze mich in einen Café und schreibe einfach. Manchmal höre ich dazu Musik, manchmal beobachte ich einfach nur Menschen und selbst durch das Beobachten von Menschen, wie sie sich teilweise benehmen oder auch vom Aussehen her, das übernehme ich dann auch ganz gerne mal. Ich hoffe, da findet sich keiner in dem Roman wieder oder fühlt sich angesprochen oder so. Aber das ist dann auch wieder inspirierend. Also ich mag es eigentlich nicht so unbedingt, zu Hause zu schreiben. Aber gerade im Winter gibt es manchmal auch nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, ohne dann jeden Tag irgendwo 15 Euro für Kaffee auszugeben.
Ja, das stimmt. Also Respekt, dass du im Kaffee schreiben kannst, das kann ja nicht jeder. Und dass du da so flexibel bist, das kann ja auch nicht jeder. Das finde ich gut.
Also ich versuche es halt möglichst flexibel auch zu handhaben, weil ich kenne das halt, wenn ich nur den Platz wechsle oder selbst wenn ich nur einen Tisch einen Meter weiter zur Seite schiebe, hat das irgendwie einen Einfluss darauf, wie motiviert ich bin. Also keine Ahnung, ich bin offenbar sehr leicht zu beeinflussen durch sowas. Aber ich mag es halt irgendwie an anderen Orten zu sitzen und zu schreiben oder auch wirklich auch, wenn ich dann einen inspirierenden Ort habe, dass ich mich da einfach mal hinsetze und selbst wenn ich da nicht viel tippe, aber einfach mal so in dem Moment einfach nur so einen Flecken sozusagen beschreibe oder auch so die Gefühle einfach mal so runterschreibe. Und da schaue ich dann gerne vorher rein, wenn ich dann sozusagen die nächste Schreibsession starte.
Warum bist du Autor geworden?
Ich sag mal jugendliche Arroganz. Ich habe mit, wie alt war ich da? 11 oder 12 habe ich Herr der Ringe geguckt das erste Mal. Also dieses typische, zu Silvester kam das Jahr, da habe ich Herr der Ringe geguckt und fand das genial. Und war ich halt super motiviert, habe gesagt, so, jetzt kaufst du dir ein Buch dazu. Hab mir dann damals die Orks geholt, wo es dann damit begann, dass ich die erste Seite gelesen habe. Es war im Urlaub. Zu meinem Vater gerannt bin und gesagt habe, ey, das ist ja mega brutal. Ich war 12, also ich fand es total super, dass mal was brutal war. Und habe den Roman gelesen und war so halb fertig und dachte dann so, ich kann's das auch. Ich habe tatsächlich auch gelernt, dass ich es nicht einfach so kann, aber das war so das erste Mal, wo ich mich dann an Fantasy wirklich gewagt habe. Geschrieben habe ich eigentlich schon immer. Also ich habe mit die erste Geschichte war, glaube ich, fertig, da war ich 6. Da konnte ich nicht schreiben, also ich war definitiv nicht hochbegabt, aber die Tochter von meiner Patentante, die konnte da schon schreiben. Und dann haben wir das einfach gemeinsam gemacht. Also ich habe das dann gesagt, wie ich mir das vorstelle. Protagonist war damals mein Stofftier. War beste Protagonist, den ich je geschrieben habe. Und dann hat sie das geschrieben und sie musste es dann natürlich auch vortragen, weil lesen konnte ich halt auch noch nicht. Aber das war halt tatsächlich so die erste Geschichte. Und dann habe ich mit der Zeit immer mal wieder, also gerade so über diese Welt, ich war damals so ein bisschen von Digimon geprägt und habe da auch so meine eigene Welt mit diesen Monstern und sowas erschaffen. Und habe dann immer mal so, ich sag mal, 2, 3 DIN A4 Seiten da mal vollgeschrieben und hatte dann so eine kleine Geschichte da mir ausgedacht. Und da ging schon relativ früh los damit.
Wo finden wir dich bei Social Media und hast du eine Website?
Ja, ich habe eine Website, wo man sogar die Karte sich angucken kann, die ich ja schon erwähnt habe. Das ist www.geweiht-roman.de. Da gibt es auch den Prolog nochmal zum Anhören. Da habe ich den auch eingelesen, habe sogar ein bisschen Musik nochmal drunter gelegt. Nochmal ein paar Infos zu mir oder zum Roman, ein paar Lesermeinungen und entsprechend natürlich auch Verlinkung dann zu Social Media nochmal und Kontaktmöglichkeiten. Ich habe Facebook, wobei ich bei Facebook relativ wenig poste. Bei Facebook poste ich tatsächlich dann eher mal kurze Texte, also dann weniger Bilder, sondern irgendwas, was mich gerade berührt hat oder auch häufiger mal neuen Stand zu einem Roman. Das ist ganz interessant, wenn man da mal runterscrollt, wie der Roman halt wirklich immer länger geworden ist. Bis er jetzt so schätzungsweise 600 Seiten fasst, also der neue jetzt. Und auch immer mal Texte, wo halt hervorgeht, dass ich mich selbst nicht so ernst nehme. Also wenn ich irgendwo wirre Gedanken habe, dann teile ich die da durchaus mal. Und bei Instagram bin ich aktiver. Jan.giesmann.autor heiße ich da, Giesmann da mit Doppel-S. Bei Facebook einfach Jan Giesmann suchen. Man sollte mich finden. Bei Instagram habe ich halt deutlich mehr Bilder. Ich habe ja die Karte zu dem Roman selbst designt. Ich habe jetzt angefangen, mir übungsweise einfach mal so ein paar Karten zu designen. Also nicht nur von Welten, sondern auch einfach von Orten. Und da kann man sich halt auch diese Werke angucken. Auch jetzt beispielsweise, ich habe jetzt eine Karte für eine Stadt in dem neuen Roman entworfen. Die kommt da jetzt die nächsten Tage oder beziehungsweise wird dann nochmal reingestellt. Und halt alles, was so passiert. Also auch wenn ich mal auf Messen bin oder auch mal einen kurzen Ausschnitt irgendwo, wenn ich sage, Mensch, ich habe hier gerade was geschrieben, das finde ich cool, das will ich jetzt mit der Welt teilen, dann stelle ich auch mal so einen kleinen Schnipsel damit rein. Aber auch immer mal wieder einfach irgendwas, was ich in dem Moment einfach lustig fand. Und andere vielleicht auch. Und dann stelle ich das mit rein. Manchmal auch so Schnipsel aus dem Lektorat. Weil ich mache tatsächlich Fehler. Und das ist teilweise beeindruckend, mit welcher Ruhe meine Lektorin das findet und wie toll sie das rüberbringen kann, dass ich mich nicht irgendwo unter die Decke zurückziehen möchte, um erstmal zu bejammern, wie arm ich bin. Und sie hat eine super tolle Art, mich darauf hinzuweisen. Und da kommen manchmal echt lustige Dialoge bei rum. Das teile ich dann auch immer mal ganz gerne.
Wo ist dein Buch erhältlich? Hast du nur ein E-Book? Hast du ein Taschenbuch, Hardcover? Und wo kann man es kaufen?
Als E-Book ist es tatsächlich Amazon-exklusiv. Ist auch bei Unlimited mit drin. Als Taschenbuch, also als Print, ist das überall im Buchhandel zu erhalten, auch über Amazon etc. Also das sollte jeder Buchhandel bestellen können. Da ist dann eben, wie gesagt, auch die Karte mit drin. Es hat eine vom Cover her so einen partiellen Glanzlack, also dass man sozusagen, wenn man das im Licht dreht, dass der Titel und der Adler, der da vorne drauf ist, dass die das Licht reflektieren, was ich halt super cool fand und gedacht habe, das braucht mein Buch unbedingt. Und das kann man auch bei mir direkt bestellen, wenn man das signiert haben möchte. Es ist tatsächlich zu schwer für eine Buchsendung. Das heißt, das kommt dann tatsächlich als Päckchen. Wer, ich sag mal, noch ein bisschen mehr Ordensfeeling dabei haben möchte, für den gibt es auch eine Buchbox. Die gibt es ausschließlich bei mir. Und da ist neben dem Buch die Weltkarte auf Leinstoff gedruckt. Dann ein Speisesalz, was entsprechend in den Ordensfarben eingefärbt ist und auch Geschmacksrichtungen oder Gewürze mit drin hat, die halt Eigenschaften von der Protagonistin erfüllen oder symbolisieren. Und dazu Abschminkpads. Das sind so Stoffpads, die wie so ein Waschlappenstoff auf der einen Seite haben, womit man sich halt abschminken kann, wodurch man nicht so viel Müll produziert. Und da ist halt auch der Adler mit drauf. Das ist halt alles in dieser Box mit drin. Die gibt's tatsächlich dann nur bei mir und nicht im Handel.
Also eine Bücherbox, finde ich total interessant, was du da alles drin hast. Wie bist du auf die Idee gekommen, da so Salz reinzumachen, so Gewürze und Abschminkpads?
Ich hatte halt generell überlegt, ich hatte ganz, ganz viele Ideen, die Hälfte davon absolut grausam, mindestens die Hälfte. Und meine ganze Familie ist irgendwie kreativ. Also jeder macht irgendwas in der Regel nebenbei, was halt irgendwie handwerklich oder kreativ ist. Und meine Schwester hat halt diese Abschminkpads hergestellt. Und ich fand das eigentlich eine super coole Idee, auch einfach was in eine Buchbox zu packen, weil ich die auch am Blogger verschickt habe, was einfach nützlich ist. Also nicht irgendwo dann die, also nichts, was man irgendwo sagt, ja toll, jetzt habe ich hier 15 Lesezeichen und was mache ich damit? Also Lesezeichen ist auch drin, aber eben was man auch wirklich nutzen kann, was man vielleicht dann auch nicht nur einmal hat, sich drüber freut und dann zur Seite legt, sondern was man jeden Tag gebrauchen kann. Und da waren die Abschminkpads halt einfach optimal. Und man tut gleichzeitig noch was für die Umwelt, weil die halt ganz normal waschbar sind. Die kann man einfach mit in die Waschmaschine werfen und kann die am nächsten Tag wieder nutzen.
Du hast eine ganz tolle Familie. Also diese Abschminkpads, das ist eine super Idee. Kannst du deiner Schwester mal einen schönen Gruß ausrichten? Finde ich total klasse.
Das mache ich. Die sind tatsächlich auch sehr gut angekommen, die Pads. Wobei ich bei den ersten Boxen vergessen habe, was beizulegen, um zu erklären, was das überhaupt ist. Was dann zu Spekulationen entsprechend geführt hat. Aber es sind tatsächlich auch alle drauf gekommen, einfach zu sagen, okay, das sieht aus mehr wie ein Abschminkpad oder sowas in der Richtung. Ja. Also es war ganz, ganz cool.
Tolle Sache. Was möchtest du an deine Leser und jetzt auch an deine Hörer noch sagen? Du kannst jetzt gerne noch irgendwas loswerden.
Ja, also erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich finde das immer, also auch so bei Lesungen immer klasse, wenn, also man offenbart ja irgendwie auch einen Teil von sich selbst, wenn man was vorliest, wenn man Charaktere erschafft. Und wenn andere daran Freude haben, ist das immer was ganz Besonderes, auch für einen selbst. Na, wenn man irgendwo sagt, ich habe früher Bücher gelesen und das war noch eine andere Zeit. Heute kann man die meisten ja irgendwo auch auf Facebook oder sowas anschreiben. Früher waren das für mich halt so wirklich Helden und jetzt irgendwo tatsächlich dann nochmal im Buchhandel daneben stehen zu dürfen oder auch mal, ich sag mal, von den Menschen gelesen zu werden, die Bücher lesen, die man selbst liest. Das finde ich halt total faszinierend. Und ich finde es super klasse, wenn irgendwo mir jemand Feedback gibt. Also es muss auch nicht positiv sein. Ich kann ein bisschen was ab. Also wenn jemand was auffällt oder einfach nur mal sagen möchte, ey, ich habe es gelesen, fand's ganz cool oder das und das war vielleicht nicht so meins. In dem Roman, also sowohl im E-Book als auch hinten in dem Buch drin, ist eine Mailadresse. Oder schreibt mir auf Facebook, schreibt mir auf Instagram. Ich finde das immer super, ich finde das super wertschätzend, wenn sich jemand die Zeit nimmt, um mir eine Mail zu schreiben. Und das sind so die, auch das, wenn man doch mal als Autor so einen schlechten Tag hat, bekommt dann aber eine Mail von einem Leser, wo sich jemand wirklich die Zeit genommen hat, einen langen Text zu schreiben, um einem einfach nur ein Feedback dazu zu geben. Das ist halt, also für mich als Autor sind das so die tollsten Momente. Oder auch wirklich, wenn ich mal
auf einer Messe bin, Frankfurt und Leipzig bin ich beispielsweise, Buch Berlin versuche ich da zu sein, auch als Aussteller. Wenn ihr mich seht und wenn ihr mich nur an dem Adler erkennt, ich habe, wie gesagt, meine Familie ist künstlerisch aktiv. Mein Vater hat den Adler von dem Cover aus Holz ausgesägt und angestrichen und alles. Ich versuche den immer überall unterzubringen auf Messen. Das heißt, wenn ihr mich nur an dem Adler erkennt, quatscht mich an. Und dann kann ich mich wichtig fühlen oder so. Also, ich finde das einfach super, wenn man irgendwo so ein Feedback bekommt. Das ist irgendwie auch so das Wichtigste und irgendwie auch so ein bisschen Bestätigung. Und macht das nicht nur bei mir. Also wenn ihr irgendwo gerade ein Buch lest und sagt, ey, das ist ja halt total super, sagt dem Autoren das einfach mal. Das ist, gerade wenn man mal so eine Phase hat, wo man sagt, ey, irgendwie, ich schreibe 3 Sätze und lösche dann 4 wieder, dann ist es das, was einen halt oben hält. Und schreibt einfach dem Autoren von dem Buch, was euch als letztes richtig begeistert hat, einfach mal eine Mail oder eine Facebook-Nachricht oder irgendwas. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich auch freuen werden.
Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Also, der Jan hätte gerne ganz viele Nachrichten von euch und er beantwortet sie auch. Also schreibt ihm, egal auf welchem Weg. Ja, Jan, herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst. Wir sind leider am Ende. Es hat mir sehr viel Spaß mit dir gemacht. Es war sehr interessant. Eine ganz tolle Lesung und auch mit dem Buchpaket, also die Buchbox. Da hast du mich echt geflasht damit. Das ist wirklich, also der Inhalt, es ist mal was ganz anderes, finde ich total klasse. Ich würde mich auch freuen, wenn du wiederkommst. Bist auf jeden Fall herzlich eingeladen. Ja, dann würde ich sagen, bis bald, Jan.
Bis bald und vielen Dank, schön, dass ich dabei sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.